Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Ausnahmezustand im kanadischen Ottawa. Die Innenstadt ist abgeriegelt und gesichert durch schwer bewaffnete Polizeieinheiten. Der Grund waren Schüsse mitten im belebten Regierungsviertel der kanadischen Hauptstadt. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Erst vor 2 Tagen hatte ein Mann in Kanada 2 Soldaten überfahren. Einer der Soldaten starb. Der Täter von Montag galt als Islamist. Wer hinter den tödlichen Schüssen von heute steckt, ist noch völlig unklar. Es wäre falsch, zum jetzigen Zeitpunkt Parallelen zu ziehen. Es ist aber die Angst, die Sorge der Menschen in Kanada, Anschlagsziel zu werden. Beteiligt sich doch auch ihr Land am Einsatz gegen die IS-Milizen. Aber nochmal, noch ist unklar, wer für die Taten von heute verantwortlich ist. Klar ist, die ersten Schüsse sollen hier gefallen sein, an einem Kriegsdenkmal in unmittelbarer Nähe zum kanadischen Parlament. Ein Soldat, der das Mahnmal bewachte, wurde niedergeschossen. Er starb später an seinen Verletzungen. Dann soll der Attentäter Richtung Parlament gerannt sein. Auch dort fielen Schüsse. Zunächst war auch die Rede von einer Schießerei in einem Einkaufszentrum. Das hat sich aber nicht bestätigt. Noch immer sind viele Gebäude in der Stadt abgeriegelt. Die Polizei fahndet nach Verdächtigen. Ein Angreifer starb. In Ottawa ist es jetzt Nachmittag, die Stadt mitten im Schockgefühl. Isabel Chayani berichtet.
Das kanadische Parlament ist ein gut abgesicherter Ort, eigentlich. Doch heute passierte ein bewaffneter Attentäter offenbar ohne jede Kontrolle den Eingang. Kurz darauf entstanden in der Eingangshalle diese Bilder. Es fallen viele Schüsse. Einer der Parlamentarier. Also mindestens 10 Schüsse. Ich dachte erst, es sei Dynamit oder es seien Bauarbeiten. Da rannten die Sicherheitsleute schon durch die Halle und brachten uns aus dem Gebäude. Das Parlament ist zu dieser Zeit gut besucht. Der kanadische Premier Stephen Harper wird in Sicherheit gebracht, das Gebäude komplett abgeriegelt. Die Polizei meldet, dass ein Attentäter umkommt. Viel mehr sagt sie nicht. Unklar, ob weitere Täter in das Geschehen verwickelt sind. Kurz zuvor hatte ein Attentäter am Kriegerdenkmal, das gleich auf der anderen Straßenseite liegt, auf einen Wachsoldaten geschossen. Der Soldat stirbt wenig später. Einige Passanten sehen das. Ich habe diesen Schuss gehört. Dann habe ich mich umgedreht. Da war ein Typ mit einem Gewehr. Und da hat es so gemacht. Ich habe auf der anderen Straßenseite einen Mann mit einem Gewehr gesehen. Der schoss auf eine Gruppe von Menschen. Ich habe meinen Arbeitern zugerufen, da schießt einer, geht in Deckung. Erst das Denkmal, dann das Parlament. Wenig später riegelt die Polizei ein Einkaufszentrum ab, was in der Nähe des Parlaments liegt. Bislang völlig unklar, was dort geschehen ist. Die Polizei von Ottawa tritt dann vor die Presse, bemüht, wenig Konkretes zu sagen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ein männlicher Verdächtiger jetzt tot ist. Zusammen mit der nationalen Polizei haben wir jetzt alle Kräfte in diesen laufenden Einsatz eingebunden. 4 Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Das Parlament in Ottawa ist weiter abgeriegelt, die Innenstadt auch. Kanadas Hauptstadt ist eigentlich beschaulich, aber heute ist alles anders.
Eine Stadt ist im Ausnahmezustand und in Ottawa sind wir jetzt verbunden mit Gabriele Keindl. Sie leitet dort einen deutschsprachigen Kindergarten. Frau Keindl, wie haben Sie die Zeit nach den Schüssen erlebt?
Einen schönen guten Abend. Wir haben eigentlich die Schüsse gar nicht so richtig miterlebt. Erst nachdem uns Eltern angerufen haben, dass sie nicht rechtzeitig kommen können, ihre Kinder abzuholen, da ihre Gebäude zugesperrt wurden. Man nennt das hier ein Downlock. Und somit haben wir das miterlebt und haben dann natürlich im Radio gehört, was in der Stadt passiert ist. Wir wurden dann beauftragt auch, dass wir auch unseren Gebäude abschließen. Wir haben natürlich nur einen Schlüssel und keine Security-Leute, denn unser Kindergarten ist in einer Kirche. Aber wir sind auch nicht in den Garten spielen gegangen und waren eben in unserem Zimmer, dass wir eben einfach mit unserem normalen Nachmittagsprogramm bis 1 Uhr eben fertig gespielt haben. Es war natürlich ein bisschen die Hölle los, weil sehr viele Eltern angerufen haben und sich eben gewundert haben, wie wir zurechtkommen.
Und Sie haben auch die Situation in den Schulen mitbekommen. Dort soll die Situation doch dramatisch gewesen sein.
Ja, also alle Schulen, das weiß ich jetzt von meinem Unterrichten in der deutschen Sprachschule in Ottawa, die natürlich nur Samstag stattfindet. Aber man muss das immer praktizieren mit den Schülern, diesen Downlock oder eben auch einen Fire Drill, den wir haben. Und das ist natürlich total eingetreten. Die Schulen sind abgesperrt worden, es durfte niemand raus und niemand rein. Und das haben die Schulboards sozusagen veranlasst.
Gabriele Keindl aus Ottawa, wir danken Ihnen für diese Eindrücke, die Sie uns von dort geben konnten. Sie sind dort an einer deutschsprachigen Schule, an einem Kindergarten. Herzlichen Dank.
Gern geschehen. Noch einen schönen Abend.
Und wir schalten zu Isabel Shayani nach New York, die die Situation seit den ersten Schüssen dort beobachtet hat. Gibt es neue Erkenntnisse, wer der oder die Täter waren?
Nein, die Polizei ist sehr zurückhaltend mit dem, was sie sagt. Und wir haben jetzt noch mal zusammengezählt, seit über 6 Stunden ist das Parlament abgeriegelt. Seit über 6 Stunden dauert dieser Polizeieinsatz an. Die Innenstadt ist ja auch abgeriegelt. Aber was genau passiert, das wissen wir eigentlich nicht. Wir haben ja eben in dem Beitrag kurz die eine Aussage des Polizeipräsidenten von Ottawa gesehen. Tatsächlich mehr hat sie auch nicht gesagt. Alles Weitere sind Spekulationen. Die Medien sind hier schon sehr aktiv zu spekulieren. Denn die Nervosität im Lande scheint sehr groß zu sein, zumal es am Montag bereits einen Mord an einem kanadischen Soldaten gegeben hat.
Vielen Dank, Isabel Shayani, nach New York. Und Sie werden die Situation für uns weiter beobachten. Danke. Mit diesen vielen Gesichtern könnte man mehr als einen ganzen Adventskalender bestücken. 27 EU-Kommissare plus Präsident. Was sich hinter jedem einzelnen Gesicht genau verbirgt, wird sich zeigen. Einige Kritiker sagen, bei manchem nicht viel. Ihnen sind nicht alle neuen Kommissare kompetent genug. Durchgekommen sind sie heute bei der Wahl durch das EU-Parlament trotzdem. Und ihr Chef auch, Jean-Claude Juncker. Der hat auch gleich ein Weihnachtsgeschenk angekündigt, ein Investitionsprogramm, das im Dezember präsentiert werden soll. Doch das war es dann auch schon mit gemütlichen Weihnachtsassoziationen. Beschaulich ging und geht es bei der EU nicht zu. Christian Feld über den Start in Straßburg.
Martin Schulz zeigt Jean-Claude Juncker, wo der zu stehen hat bei seinem großen Moment. Eigentlich geht es heute vor allem um den neuen Kommissionspräsidenten. Aber dieser Mittwoch in Straßburg ist ein Triumph der beiden. Im Wahlkampf waren sie Wettbewerber, aber beide wollten sie, dass nur ein Spitzenkandidat am Ende Kommissionspräsident wird.
Juncker ist als erster durchs Ziel gegangen und hat seine Kommission heute gebildet. Mit meiner Unterstützung und mit meiner Unterstützung aus tiefer Überzeugung.
Es kommt im Leben nicht so oft vor, dass zwei Menschen, die sich um dasselbe Amt bewerben, feststellen, fast überrascht, am Ende eines Wahlkampfes feststellen, dass sich ihre Freundschaft eher gefestigt hat.
Und das ist Junkers Mannschaft. 18 Männer, 9 Frauen neu. Einige von ihnen sollen sich als starke Vizepräsidenten um die großen Projekte kümmern. Digitale Wirtschaft, Euro, Energie. Juncker will politisch denkende Mitstreiter, keine Beamten. Und ich fordere von meinen Kommissaren keinen blinden Gehorsam. Ich habe das schon bei der Präsentation in Brüssel gesagt. In meinem Alter startet man keine neue Karriere mehr als Diktator.
On ne commence pas une carrière de Diktateur.
Das Parlament war nach den Anhörungen wahrlich nicht von allen Kandidaten überzeugt gewesen. Und so dürften einige unter scharfer Beobachtung bleiben. 3 Beispiele. Der Brite Jonathan Hill soll die Finanzmärkte zügeln, auch und gerade daheim in London. Pierre Moscovici soll die Schuldengrenzen überwachen. Die hat er schon als französischer Finanzminister nie eingehalten, sagen Kritiker. Tibor Navracsics, zuständig für Kultur und Bildung, ihm wird vorgehalten, dass in seiner Heimat Ungarn das Presserecht eingeschränkt wurde. Juncker warb heute noch mal für seine Politik, zum Beispiel das 300 Milliarden Investitionsprogramm. Am Ende nicht alle glücklich, auch nicht die Linke.
Wir befürchten, dass insbesondere auch mit Blick auf die Austeritätspolitik der Druck auf Mitgliedstaaten, dass sie weiter ihre Sozialhaushalte kürzen, dass es Einschnitte bei den Löhnen gibt, dass es Einschnitte bei den Renten gibt, den Umbau der sozialen Sicherungssysteme, dass genau diese Politik, die auch dazu geführt hat, dass so viele Menschen sich von der EU abwenden, dass die weitergeführt wird.
Aber Jean-Claude Juncker kann ja auf breite Unterstützung durch die beiden großen Parteien bauen, womit wir wieder bei Martin Schulz wären und den beiden siegreichen Freunden.
In Straßburg begrüße ich den gewählten Chef der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker. Herr Juncker, es hat ja lange gedauert, Hallo. Bis die EU-Chefs sich nach der Wahl auf Sie einigen konnten. Fühlen Sie sich jetzt endlich als Sieger?
Also so stellt sich die Frage nicht. Es geht hier nicht um Sieg oder Niederlage. Die Europäische Volkspartei, deren Spitzenkandidat ich war, hat die Europawahl deutlich gewonnen. Der Europäische Rat hat einen Monat gebraucht, um daraus alle Schlussfolgerungen zu ziehen. Und jetzt sind wir am Ziel angekommen. Aber als Sieger fühle ich mich nicht, aber Verlierer bin ich auch nicht.
Ja, und Sie haben jetzt Ihr Team. Es stellt sich allerdings heraus, die eine hat große Wissenslücken. Ein Brite soll den Euro hüten, ein Franzose soll für Sparen sorgen. Kann das gut gehen?
Ein Brite wird den Euro nicht hüten. Der britische Kommissar, der aus Großbritannien kommende Kommissar, ist zuständig für Finanzmärkte, zuständig für Euro, ist ein lettischer Vizepräsident und ein französischer Kommissar. Es war mein Wunsch, meine Absicht, Menschen mit Fragen zu beschäftigen, die sie besonders gut kennen und diese dann zu bitten, in ihren Heimatländern die europäische Politik den Menschen näher zu bringen. Ein Brite kann den Briten besser erklären, was in Sachen Finanzmarktordnung passiert. Ein Franzose kann den Franzosen besser erklären, was in Sachen Konsolidieren, Sanieren und Sparen gemacht werden muss. Das geht schon in Ordnung, das ist wohl überlegt.
Sie sagen ja, diese Kommission, von der Sie offensichtlich zufrieden sind, werde effizienter und politischer sein. Das heißt, Sie werden sich jetzt mehr einmischen?
Nein, das heißt nicht das. Das heißt, dass ich mich dagegen wehren werde, dass man Kommissare als gehobenen öffentlichen europäischen Dienst begreift. Kommissare sind Politiker, die machen Politik und wir werden dafür Sorge tragen, dass die Europäische Union und die Europäische Kommission sich um die wirklich wichtigen und großen Dinge in Europa kümmert und sich nicht in Detailfragen verheddert. Wir werden dafür sorgen, dass das Prinzip der Subsidiarität besser beachtet wird, dass was Staaten, was Kommunen, was Städte besser können als die Europäische Union, das soll vor Ort getan werden und nicht in der Europäischen Kommission. Nicht jedes Problem, das es in Europa gibt, ist ein Problem für die Europäische Union oder für die Europäische Kommission. Wir werden politischer sein und um politischer wirken zu können, werden wir bescheidener im Detail sein müssen.
Heißt das auch politischer sein, regieren?
Och, das ist so eine Frage, die mit der Verfassungsrechtler sich nicht ungern abgeben. Die Europäische Kommission ist keine Regierung im klassischen nationalstaatlichen Sinne des Wortes, sondern ist die Exekutive der Europäischen Union, die in der Funktion über das alleinige Recht verfügt, dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat Gesetzesvorschläge zu unterbreiten. Ich sehe mich nicht als Premierminister Europas, sondern mir reicht es schon, Kommissionspräsident zu sein.
Sie haben neue Hierarchien geschaffen, Sie wollen schon stärker auftreten. Hieße das im Zweifel vielleicht auch, Deutschland dann auch mal zwingen, nicht immer nur aufs Sparen zu drängen?
So stellt sich die Frage nicht. Haushaltskonsolidierung ist essentiell wichtig. Wir dürfen nicht nachlassen, unseren öffentlichen Haushalt in Ordnung zu bringen. Aber wir brauchen auch Wachstum. Und weil wir Wachstum brauchen, beschäftigungsintensives Wachstum, müssen wir die Investitionspanne, die es in Europa zu beklagen gilt, aufheben. Die Europäische Union, das heißt die Staaten der Europäischen Union, investieren 20% weniger als im Vorkrisenjahr 2007. So kann das nicht bleiben. Nur wer investiert, nicht Strohfeuerprogramm rauschlos tritt, sondern effizient gesteuerte, zielorientierte Investitionen, die mittelfristig das Wachstum und die Wachstumskräfte stärken, wird dazu beitragen können, dass in Europa wieder Wachstum und Beschäftigungsmehrung stattfindet.
Herr Juncker, die eine Seite sind die vielen finanziellen Probleme, aber auch die Krisen und Kriege. In der EU wollen ja einige Länder gegenüber Russland härter auftreten, Sanktionen verschärfen. Andere wollen die am liebsten lockern. Wie werden Sie als Kommissionspräsident gegenüber Russland auftreten?
Ich werde, was ich auch in den vergangenen Wochen gemacht habe, den Russen dauernd erklären, dass die Art und Weise, wie Russland in der Ukraine und um die Ukraine herum sich benimmt, nicht im Einklang steht mit dem internationalen Recht und nicht im Einklang steht mit den Werten, die wir als Europäische Union die unsrigen nennen. Wir brauchen einen offenen Gesprächskanal nach Moskau. Der wird ja auch vornehmlich von der Bundeskanzlerin in sehr wirkungsvoller Weise genutzt. Wir müssen mit den Russen im Gespräch bleiben, aber nicht den Eindruck geben, als ob wir alles hinnehmen würde, was die Russen uns vorsetzen.
Danke, Jean-Claude Juncker in Straßburg.
Ich bedanke mich. Tschüss.
Und mit Jean-Claude Juncker habe ich am Nachmittag gesprochen. US-Außenminister Kerry hat heute Berlin besucht und dort die guten Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten hervorgehoben. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
Kerry würdigte die deutsche Rolle bei der Lösung internationaler Konflikte. So dankte Kerry für die Unterstützung Deutschlands bei der Bewältigung der Ukraine-Krise und den Beitrag im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Auch Bundeskanzlerin Merkel betonte die enge Abstimmung mit den USA. Anlass für den Besuch des US-Außenministers in Berlin war auch der 25. Jahrestag des Mauerfalls. 6 Monate lang waren sie in Geiselhaft auf den Philippinen. Nun sind die beiden deutschen Entführungsopfer wieder in Deutschland. Das bestätigte das Auswärtige Amt in Berlin. Der 72-Jährige und seine 55 Jahre alte Partnerin waren von der islamistischen Gruppe Abu Sayyaf verschleppt worden. Nach Angaben der Geiselnehmer wurde für die Freilassung eine Millionensumme gezahlt. Diese Angaben hat das Auswärtige Amt nicht kommentiert. Die irakischen Kurden wollen Kämpfer nach Syrien schicken, um dort die Verteidiger der Stadt Kobane zu unterstützen. Das Parlament der Kurden im Irak stimmte einem Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat zu. Die Türkei hatte vor 2 Tagen zugesagt, sie werde die Kämpfer über ihr Staatsgebiet nach Syrien reisen lassen. In Kobane wurde heute wieder massiv gekämpft.
Wer bezahlt eigentlich die vielen tausend Polizisten, die jede Woche bei Bundesligaspielen in schwerer Montur versuchen, verfeindete Fans vom Aufeinanderprügeln abzuhalten? Besonders bei sogenannten Risikospielen, wie die Partie Werder Bremen gegen den HSV eines ist. Antwort: die Bundesländer. Wenigstens, wenn es um den Weg zum Stadion geht. Vielleicht heißt es aber bald bislang die Bundesländer. Denn die Bremer Bürgerschaft hat heute beschlossen, die deutsche Fußballliga soll gefälligst mitbezahlen. Dass sie davon nicht begeistert ist, überrascht wenig. Schon als im Sommer die Pläne bekannt wurden, war der Präsident des Deutschen Fußballbundes empört. Das rüttele an den Grundfesten unserer gesellschaftlichen Ordnung. Alexander Noth über den Bremer Beschluss und die Reaktion.
Für den Bremer Innensenator Ulrich Meurer ist es das erste Etappenziel eines langen Wegs. Er scheut sich nicht, sich mit der mächtigen DFL, der Deutschen Fußballliga, anzulegen. Er will die Liga zur Kasse bitten. Wenn in Bremen sogenannte Risikospiele stattfinden, Werder etwa gegen den HSV oder Hannover 96 spielt, dann kommt es häufig zu Krawallen. Die Kosten für den Polizeieinsatz schnellen in die Höhe. Anstatt 200 Polizisten sind dann 700 oder mehr im Einsatz. Mit diesem Handzeichen hat Bremen heute beschlossen, diese Kosten per Gesetz mit einer Gebühr an die DFL weiterzugeben.
Nochmals, also unsere Entscheidung richtet sich ganz bewusst an die DFL. Wir haben immer gesagt, es wäre aus Wettbewerbsaspekten nicht zu vertreten, alleine nun Werder mit den Kosten zu belasten. Unser Verhältnis mit Werder steht da überhaupt nicht mit in Verbindung, sondern wir sagen, dass derjenige, der die Bundesliga veranstaltet, und das ist die DFL, sie entscheiden, wann gespielt wird, wer spielt. Und deswegen ist es auch Sache, dort die Kosten abzugreifen.
Für einzelne Randalierer sei man nicht verantwortlich, kontert die DFL und will gegen das Gesetz klagen.
In Deutschland ist nach wie vor die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Sache der Polizei, ist monopolisiert beim Staat. Und das kann hier nicht so in der Weise geschehen, dass das auf Private so übertragen wird und Kosten auf Private abgewälzt werden.
Für Werder könnte es richtig ungemütlich werden. Die DFL will die Kosten für die Einsätze nämlich an den Verein weiterreichen. Dabei soll das Gesetz den Veranstalter, also die DFL, in die Pflicht nehmen und nicht etwa Werder, den Verein von nebenan.
Wir glauben, es ist der falsche Weg. Es ist ein Umverteilungsweg. Er löst die Probleme nicht. Ich glaube, dass der 10-Punkte-Plan mit den 2 Schwerpunkten Gewaltprävention, täterorientierte Aufklärung, die von uns ja auch sehr vorbildlich umgesetzt wurden, der richtige Weg ist.
Tatsächlich hat die Liga die Ausgaben für Fanprojekte und Prävention auf 11 Millionen Euro pro Jahr aufgestockt. Am 13. Dezember steht das nächste Risikospiel an, Werder gegen Hannover 96. Dann wird das Land Bremen der DFL einen Gebührenbescheid zuschicken. Und für Innensenator Meurer beginnt dann sehr wahrscheinlich der nächste Abschnitt seines Weges, der Weg durch die Gerichtsinstanzen.
Bremen, die deutsche Fußballliga und wie die Geschichte ausgehen könnte. Ein Kommentar von Andreas Neumann von Radio Bremen.
Worum geht es eigentlich in Bremen? Verabschiedet sich das Land aus der Pflicht, Fußball-Bundesligaspiele durch die Polizei zu beschützen? Nein, das will Bremen weitermachen und dafür auch die Kosten übernehmen. Nur wenn das Unterhaltungsgeschäft der Bundesliga eskaliert, dann wird es Bremen zu viel. Wenn hunderte gewaltbereite Fans vom Werder-Erzrivalen Hannover 96 oder vom HSV in Bremen einfallen und die Gefahr droht, dass bei Massenschlägereien ganze Straßenzüge verwüstet werden, dann und nur dann will Bremen Geld vom Veranstalter, von der deutschen Fußballliga DFL. Geld für die Polizeihundertschaften aus den anderen Bundesländern, für die angemieteten Wasserwerfer und die Reiterstaffeln. Die 1,4 Millionen Euro, die die 2 bis 3 sogenannten Hochrisikospiele im Jahr in Bremen an Mehrkosten verursachen, die will das Land nicht auch noch zahlen. Und ich finde das richtig. Die DFL verdient Millionen über Millionen. Und wenn das mit dem Bundesliga-Zirkus dann dazu führt, dass Hooligans und Schläger kommen, gegen die man 1000 Polizisten stellen muss, dann kann die Liga nicht einfach sagen, Staat und damit Steuerzahler, das ist euer Problem. Dann muss sie selbst aus ihren Rieseneinnahmen Geld geben, um die Allgemeinheit zu entlasten. Die mächtige DFL hat wohl nicht damit gerechnet, dass sich ausgerechnet das kleine Bremen mit ihr anlegt. Und das allein, ohne dass auch nur ein einziges anderes Bundesland dem Beispiel Bremens folgt. Erst hat die DFL dann versucht, Bremen zu erpressen. Kein Fußball-Länderspiel mehr in Bremen, wenn ihr Geld von uns wollt. Und nun will die Liga klagen, zur Not bis vor das Bundesverfassungsgericht. Nur wenn die obersten Richter dort urteilen sollten, dass Bremen rechtmäßig handelt und die Liga bei Risikospielen zur Kasse bitten darf, dann werden auch die anderen Länder fallen. Denn die Rechnungshöfe in Niedersachsen, Bayern oder auch Berlin werden ihre Innenminister spätestens dann fragen, warum sie weiter Geld an die Liga verschenken. Und dann wird es richtig teuer für die Direktoren des Fußballzirkus.
Andreas Neumann kommentierte. Die Ebola-Epidemie in Westafrika ist ein Menschenfeind. Wer den Virus hat, stirbt meist. Es gibt mittlerweile fast 4.800 Opfer. Wer Ebola haben könnte, muss isoliert werden. Noch nicht einmal ein schutzbedürftiges Kind will da noch jemand in den Arm nehmen. Und die Waisenkinder, deren Eltern an Ebola gestorben sind, sind doppelt allein. Niemand will sie haben. Die internationale Gemeinschaft verspricht zwar Hilfe, doch sie reicht nicht. Auch Deutschlands Unterstützung stockt. Denn allein genügend geeignete Freiwillige zu finden, wird schon zum Problem. Und so helfen jetzt in Liberia auch die, die selbst von Ebola gezeichnet sind, die Überlebenden. Sie sind die einzigen, denen dieser Ebola-Virus nichts mehr anhaben kann. Schafach Larei.
Ein liberianisches Kinderlied für den kleinen Sam. Gerade mal 2 Wochen ist er alt. Seine Mutter ist vor einer gestorben an Ebola. Keiner wollte ihn danach anfassen, aus Angst. Jetzt kümmert sich Deacon David um ihn. Sie hat Ebola überlebt, gilt als immun gegen die Seuche. Auch sie wurde von ihrer Gemeinde gemieden, sogar verstoßen. Sich um die Kinder zu kümmern, sagt sie, habe ihrem Leben wieder einen Sinn gegeben. Wenn ich die Kinder in den Arm nehme, fühlen sie, dass ich sie lieb habe. Kinder brauchen Berührungen, damit sie spüren, dass sie nicht allein sind auf der Welt. Deacon David will nicht, dass so wichtige Werte wie Nächstenliebe und Zusammenhalt auch der Seuche zum Opfer fallen. 2000 Kinder hat Ebola bisher zu Waisen gemacht, allein in Liberia. Und die Zahl wird wohl noch steigen. Auch die Eltern der 9-jährigen Mercy sind vor 2 Monaten gestorben. Keiner ihrer Verwandten wollte sie aufnehmen. Doch Mercy hatte zumindest ein bisschen Glück und wurde von den Mitarbeitern eines Waisenhauses in Monrovia aufgelesen. Und die hatten die Idee, Ebola-Überlebende als Betreuer einzusetzen. Seit sie hier ist, geht es Mercy besser. Sie redet nicht viel, aber immerhin spielt sie wieder. Manchmal gelingt es den Mitarbeitern des Waisenhauses sogar, eine neue Familie für die Kinder zu finden. Vor 4 Wochen haben sie zufällig die 4-jährige Perlina gefilmt, die ansehen muss, wie ihre Mutter auf dem Weg zum Krankenhaus stirbt. Niemand war da, um sie danach mitzunehmen. Gideon Kekle war an diesem Tag im Ambulanzteam. Er hat den Ausdruck in ihren Augen nicht mehr aus dem Kopf bekommen, sagt er. Die Kinder werden stigmatisiert. Sie stand da alleine, hat geweint und keiner hat sich gekümmert. Mir hat das Herz gebrochen. Ich hätte auch fast geweint. Gideon hat die Quarantänezeit abgewartet. Jetzt lebt Perlina bei ihm und seiner Frau.
Den Tarifkonflikt zwischen Deutscher Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL haben schon viele Reisende durch massive Streiks zu spüren bekommen. Heute hat die Bahn wieder über einen Tarifvertrag verhandelt, allerdings nicht mit der GDL. Noch einmal Nachrichten mit Jan Hofer.
In Frankfurt haben sich Vertreter von Bahn- und Eisenbahngewerkschaft EVG zu Tarifgesprächen getroffen. Anschließend sprachen beide Seiten von Fortschritten und vereinbarten weitere Gespräche. Die Bahn besteht allerdings darauf, dass sich die konkurrierenden Gewerkschaften EVG und GDL verständigen, wer die Verhandlungen führt. Die EVG ist zu Kompromissen bereit, die GDL besteht hingegen auf einen eigenen Tarifvertrag für ihre Mitglieder. Der deutsche Leitindex DAX hat seine Aufwärtsbewegung heute fortgesetzt. Er ging mit einem Plus von 0,6% bei 8.940 Punkten aus dem Handel. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,9% bei 16.461 Punkten. Mehr Investitionsmöglichkeiten durch Anteilsverkäufe, das erhofft sich der Daimler-Konzern. Der Autobauer hat sich von seinen Anteilen beim US-amerikanischen Elektroautohersteller Tesla getrennt. Mehr dazu von Markus Görne aus der Frankfurter Börse.
Daimler hatte bereits im Jahr 2009 Weitsicht bewiesen mit der Entscheidung, beim Elektropionier Tesla aus den USA einzusteigen. So bekam der Smart einen US-Antrieb, auch die B-Klasse Electric Drive hat einen Tesla-Antriebsstrang unter der Haube. Bis heute hat Daimler mit der Beteiligung viel Geld verdient. Als Tesla 2010 an die Börse ging, stieg auch die Aktie massiv. Nun hat Daimler neu entschieden, die Kooperation bleibt, die Beteiligung an Tesla aber endet. Das 4,1%-Paket wird verkauft. 611 Millionen Euro bringt dieser Verkauf in die Stuttgarter Kasse. Das Geld soll in Investitionen wie den neuen Kleinlaster Sprinter fließen. Und voraussichtlich wird auch die Dividende steigen. Die Aktie wird von diesen Überlegungen belebt. Plus 0,7% auf 59,78 Euro lautet der heutige Schlussstand. Daimler kann also nicht nur Autos bauen, sondern verdient auch mit Beteiligungen gutes Geld.
Die Moskau-Korrespondentin der ARD, Goline Atay, ist mit dem Hans-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet worden. Der Preis erinnert an den früheren Journalisten und Tagesthemenmoderator Hans-Joachim Friedrichs und würdigt seit 1995 außergewöhnliche Leistungen im kritischen Fernsehjournalismus. Auch der Hamburger Fernsehautor Stefan Lambi wurde ausgezeichnet.
Goline Atay ist in der halben Welt zu Hause. Das hat sie den genauen Blick gelehrt. Der Hans-Joachim-Friedrichs-Preis belohnt zweierlei. Ausgezeichnetes journalistisches Handwerk und aufrechte Haltung. In Teheran geboren, kam Goline Atay mit 5 Jahren nach Deutschland. Seit 2006 ist sie für die ARD im Ausland, zuerst in Kairo, jetzt in Moskau und vor allem im Krisenstaat Ukraine. Die Jury lobt ihre Offenheit, keine falsche Eindeutigkeit zu liefern, wenn die Dinge noch im Nebel liegen und auch Ängste nicht zu leugnen.
Angst haben ist etwas Gutes, zu spüren ist etwas Gutes, die Gefühle dann zuzulassen ist etwas Gutes. Also das gehört wirklich zu diesem Job dazu.
Stefan Lambi, der andere Preisträger, ist Autor und Produzent preisgekrönter politischer Dokumentationen. Die Filme seien brisant und hochaktuell. Sein Dauerthema ist der Machtmissbrauch. Keiner käme seinen Protagonisten so nah und kenne sie so gut wie Stefan Lambi und wahre dabei noch immer die eigene Unabhängigkeit, so die Jury.
In der Fußball-Champions League hofften die deutschen Mannschaften heute, sie könnten es Bayern und Schalke nachmachen und ihre Spiele gewinnen. Bei Leverkusen klappte es. Bayer besiegte zu Hause Zenit St. Petersburg mit 2:0. Borussia Dortmund war bislang souveräner Tabellenführer in Gruppe D und musste zu Galatasaray Istanbul. Von dort sagt Harald Grundmann, ob es insgesamt 4 Siege wurden.
Jürgen Klopps in der Bundesliga, in einer Krise steckender BVB, wollte unbedingt das Erfolgserlebnis in Istanbul. Schon nach 6 Minuten dieser Angriff über Reus und Aubameyang mit der frühen Führung für den BVB. Von Verunsicherung nichts zu spüren, im Gegenteil, Piszczek darf unbedrängt flanken. In der Mitte steht Aubameyang, sein 2. Treffer, 2:0 Dortmund. Nach nur 18 Minuten die BVB-Show. In der ersten Hälfte war noch nicht vorbei. Reus aus 25 Metern. Der 3. Dortmunder Treffer, ein Traumtor. Galatasaray auch nach der Pause mit einer enttäuschenden Leistung gegen auch defensiv starke Borussen, die weiter ihren Angriffsfußball vortrugen. Adrian Ramos kurz zuvor eingewechselt mit dem 4. Tor für die hochüberlegenen Gäste. Der BVB gewinnt verdient mit 4:0 in Istanbul und macht einen Riesenschritt in Richtung Achtelfinale.
Bleibt der Blick auf das Wetter und da scheint der Herbst jetzt zeigen zu wollen, was so ordentliches Schmuddelwetter bedeutet. Regen, Sturm und ein leichtes Frösteln am Körper. Claudia Kleinert, geht es genauso nass und windig weiter?
Nein, geht es nicht. Aber da war noch was vergessen, Pina. Nämlich der Schnee, der im Moment fällt und davon in den Hochlagen sogar reichlich. Jetzt im Augenblick im Flachland ist es Regen, ganz klar. Da hatten wir heute dieses Regenband, das schon für ganz schön viel nass sorgt. Dahinter folgten dann immer wieder Schauer und das Ganze staute sich am Erzgebirge, dort in den höheren Lagen Schnee, genauso wie auch am Alpenrand. Jetzt im Moment der kräftigste Regen noch in Bayern. Oberhalb von 800 Metern fällt sogar Schnee. Und das geht morgen den Tag so weiter. Die Wolken stauen sich an den Alpen. Die Schneefallgrenze steigt zwar morgen im Laufe des Tages auf rund 1200 Meter, aber bis dahin kann es halt eine ganze Menge an Weiß geben. Ab 1000 Meter bis morgen Abend 50 bis 1 Meter, örtlich sogar noch mehr. Das heißt, in den nächsten Stunden gibt es eben noch ordentlich Weiß in den höheren Lagen. Da sollte man sich dann wirklich auf schwierige Straßenverhältnisse einstellen. Das ist natürlich uninteressant fürs Flachland, also wirklich fürs Flachland. Da wird es in der Nacht eher noch nass sein. Vor allem in Bayern, hier regnet es kräftig weiter. Von Westen her schon Auflockerungen und nur dichte Wolkenfelder. Temperaturen sinken am Alpenrand auf Werte zwischen 3 und 0 Grad. Sonst sind es morgen früh meist 5 bis 11 Grad. Am Vormittag ein Streifen mit Sonne. Von Schleswig-Holstein runter bis zum Schwarzwald, östlich und südöstlich davon in Bayern. Immer noch nass, Schneefallgrenze dann so 1000 Meter. Auch am Nachmittag regnet es in Bayern häufiger. Schneefallgrenze steigt dann auf 1200 Meter. Und dieser schmale Streifen mit etwas Sonne, der kommt noch ein bisschen weiter nach Osten voran. Im Westen gibt es nur einzelne Schauer. Die Temperaturen im Süden Bayerns 2 bis 5 Grad. Sonst Temperaturen von 9 bis 15 Grad. Der Wind ist meist nur schwach und kommt im Westen aus westlichen Richtungen. An der Nordsee weht er frisch. Danach etwas freundlicher. Ein bisschen mehr Sonne, meist trocken am Freitag bei 13 bis 16 Grad. Samstag kommt dann eine neue Front, neuer Regen aus Nordwest. Aber Höchstwerte immerhin wieder bis zu 16 Grad. Das heißt, ganz so schlimm bleibt es nicht, aber toll wird es jetzt auch erstmal nicht mehr.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Das war's von uns. Hier diskutiert Anne Will mit ihren Gästen über den Streik der Lokführer und Piloten und stellt die Frage: Arbeitskampf oder Erpressung? Das Nachtmagazin mit Sven Lohrig meldet sich um 0 Uhr und wir sind morgen wieder für Sie da. Einen guten Abend noch.